Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es war ein Auf und Ab im buchstäblichen Sinne für Skispringer Karl Geiger gestern bei der Vierschanzentournee in Innsbruck. Erst drückt ihn der Rückenwind schon früh auf den Boden, dann passiert seinen Rivalen um den Gesamtsieg im zweiten Durchgang das Gleiche. Und so bleibt noch ein wenig Hoffnung für ihn, die Tournee zu gewinnen. Wie die Qualifikation für das letzte Springen in Bischofshofen gelaufen ist und woran Geiger noch arbeiten muss, das hören Sie gleich. Nach dem Wintersport geht es dann in die Wüste, nach Katar. Dort absolviert der FC Bayern sein Trainingslager in der Aspire Academy. Wir sprechen darüber, was diese Akademie genau ist und welche Strategie Katar mit ihr verfolgt. Und zum Ende der Sendung spreche ich mit dem Eishockeytrainer Kent Runke über die Kultur der Gewalt im Eishockey und wie sich diese Kultur langsam wandelt. Das alles und mehr in den kommenden 50 Minuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es sind ungefähr 7 Meter. So viel muss Karl Geiger auf den Polen David Kubacki aufholen, wenn er die Vierschanzentournee noch gewinnen will. Und gleichzeitig muss er hoffen, dass er den zweitplatzierten Norweger Marius Lindvik ebenfalls überholt und den Japaner Ryo Kobayashi hinter sich hält. In der Qualifikation ist Geiger das nicht gelungen. Von allen 4 Siegkandidaten ist er am schlechtesten gesprungen. Edgar Endres berichtet.
Er wirkt angegriffen und gefrustet. Karl Geiger liefert in der Qualifikation nur den dürftigen 16. Platz. Die riesige Anlage im Salzburger Land, irgendwie ist es keine Anlage für den Oberstdorfer.
Überwiegend, dass ich zu früh war und deshalb nicht mehr ganz den Schub anbringen konnte, sondern ein bisschen mitgeholfen habe mit den Armen und dem Oberkörper. Und dann fehlt einem oben ein bisschen der Druck und die Geschwindigkeit und das rächt sich hier extrem.
Damit ist Geiger morgen nur noch Außenseiter im Kampf um den Gesamtsieg. Denn vor allem Ryoyo Kobayashi aus Japan macht vor dem Finale auf der Paul-Außerleitner-Schanze als heutiger 6. den besten Eindruck der Top-Favoriten. Die restlichen Deutschen schlagen sich gut. Vor allem Konstantin Schmid. Satte 139 Meter sind beachtenswert und bringen Platz 4.
Ja, also das war mal definitiv mit Abstand der weiteste Sprung in den Wertungsdurchgang da auf der Schanze. War ein schöner Sprung, hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin ja schon oft da gewesen im Training, also ich kenne mich ganz gut aus.
Knapp hinter Schmid kommt Stefan Laie auf Platz 5, einen Meter kürzer.
War wieder recht guter Sprung, also frech angesprungen, in der Luft Gas gegeben und bin echt sehr zufrieden damit.
Mit Markus Eisenbichler und Pius Paschke sind am Finaltag noch 2 weitere Deutsche dabei. Doch sie müssen heute erst einmal den geknickten Geiger wieder aufrichten.
Aus Bischofshofen, Edgar Endres. Platz 16, also nur für Karl Geiger. Was das für morgen bedeutet und was seine Kontrahenten so stark macht, darüber habe ich kurz nach der Qualifikation mit Horst Hüttl gesprochen. Er ist beim Deutschen Skiverband als Sportdirektor fürs Skispringen zuständig. Und ihn habe ich zunächst gefragt, warum Karl Geiger mit der Schanze in Bischofshofen noch nicht so ganz zurechtkommt.
Er hatte heute ein bisschen so einen technischen Fehler da in der Luftfahrt, wo er ein bisschen dieses steigende Element so im zweiten Drittel ein bisschen übersehen hat. Da war er fast ein wenig zu gierig und da muss er morgen schauen, dass er ein bisschen geduldiger das Ganze angehen lässt. Aber ansonsten ist es oft ein bisschen so sein Naturell, aber muss nicht unbedingt ein negatives Omen sein für morgen.
Wie sieht denn jetzt eigentlich sein Ablauf aus? Also wie wird diese Qualifikation analysiert und wie bereitet er sich dann morgen auf diesen entscheidenden Wettkampf vor, wo er ja einige Meter gut machen muss?
Ja, also über die einigen Meter, das weiß er ja selber, über das braucht man eigentlich nicht sprechen. Es ist alles ziemlich technikbezogen, weil das der Schlüssel ist. Nur über die Technik können wir Einfluss nehmen auf diesen Wettkampf. Und über das Material natürlich, über die Abstimmung. Aber da ist eigentlich ein Setup gefunden. Aber es gibt noch 1, 2 technische Punkte, wo man jetzt einfach schauen muss, für morgen das noch ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ein bisschen ein anderes Gefühl aufzubauen, das wird wahrscheinlich das Ziel sein für morgen.
Die Hauptkonkurrenten, ich habe sie gerade angesprochen, Ryo Kobayashi, das war jetzt keine Überraschung, dass der da vorne so weit mitspringt, aber die wirklichen Überraschungen, die ja auch ganz vorne in der Gesamtwertung sind, das sind ja der Norweger Marius Lindvik und der Pole David Kubacki. Was macht die bei dieser Tournee so stark?
Ja, zum einen jetzt hier konkret, Kubacki war letztes Jahr auch 2. oder 3. hier in Bischofshofen. Ich glaube, er war immer so ein bisschen im Schatten gestanden von einem Kamil Stoch in Polen. Und dass er da jetzt ein bisschen aus diesem Schatten herausgekommen ist, das, glaube ich, macht ihn im Moment mental ziemlich stark. Und er ist da in so einem gewissen Flow, wenn man so sagt, wo er nicht voll nachdenken muss. Er ist ein sehr absprungstarker Athlet. Im Moment haben wir auch viele Rückenwindbedingungen, ähnlich wie in Innsbruck, auch heute hier. Das kommt ihm ziemlich entgegen. Und Lindwig ist jetzt auch kein total unbeschriebenes Blatt. Der war ganz souverän. Juniorenweltmeister vor 2 Jahren, war dann letztes Jahr auch schon auf einem ganz guten Weg, hatte dann einen Sturz, wo ihn ein bisschen zurückgeschmissen hat. Und klar, dass er jetzt so in der Qualität jetzt hier auftrumpft, war so auch nicht zu erwarten von außen. Aber das passiert in Skisprüngen immer wieder. Es liegt an solchen Kleinigkeiten zwischen Platz 1 und 10. Und die beiden genannten haben jetzt ihre Sachen einfach ziemlich gut im Griff und scheinen auch hier jetzt im Training ein recht gutes Gefühl für diese Schanze hier. Ist doch immer jede Schanze neu aufgebaut zu haben, was aber wiederum auch wieder keine Garantie ist. Das sieht man auch bei vielen anderen Athleten, bei den 3 vorangegangenen Springen, dass es keine Garantie ist für morgen. Aber es gibt natürlich erstmal ein gutes Gefühl.
Wer glauben Sie denn, wird morgen das Rennen machen?
Ich tue mich immer weniger an Spekulationen oder an Voraussagen beteiligen. Ich glaube, dass die Chance nach wie vor lebt, auch für Karl morgen. Das zeigen einfach auch die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate. Er hat ja schon oft auch gerade in den ersten 4, 5 Wettkämpfen auch noch an eher schwächeren Training oder Quali dann ganz hervorragende Wettkampfsprünge gezeigt. Also von der Seite her, es wird sicherlich um die 4 gehen. Es wird sich da weiter keiner einmischen, auch wenn heute Kraft die Quali gewonnen hat. Also es wird um Kubacki, um Kobayashi, um Lindwig und um Geiger gehen. Die 4 werden die 3 Podestplätze ausmachen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass am Ende der Kalle hier mit auf dem Podium steht.
Ein Thema, das in dieser Saison immer wieder diskutiert wird, sind die vielen Kreuzbandrisse, auch schon in der letzten Saison. Alleine bei den deutschen Männern fehlen Andreas Wellinger, David Siegel und Severin Freund wegen dieser Verletzung. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund für diese vielen Verletzungen?
Naja, das ist eine Entwicklung, die letzten 3, 4 Jahre so vonstatten gegangen ist, dass einfach ziemliche Materialveränderungen vorgenommen wurden, vor allem im Bereich der Schuhe, Bindungen und sogenannter Fersenkeile, die hinten in den Wadenbereich hier im Schuh eingebaut werden, die definitiv das Skispringen von der Luftfahrt her sicherer gemacht haben, weil einfach das Skisystem in der Luft stabiler steht, aber das Aufspringen schwieriger machen, weil einfach wenig Luft da ist fürs Fußgelenk und einfach sehr hart unten auch teilweise die Schalen an den Schuhen dran sind. Und von der Seite her ist das sicherlich ein Grund, die auch dann dazu neigen, dass man ein bisschen mit X-Bein landet, dass hier es immer wieder Kräfte, Scherkräfte wirken, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und da denke ich schon, muss man Hebel ansetzen. Wo genau, das muss man jetzt mal in einer Expertenrunde besprechen. Das ist geplant auch seitens der FIS. Aber das, was getan werden muss, steht für eigentlich die meisten Trainer außer Frage.
Muss das dann auch über eine Anpassung der Regularien passieren? Und wenn ja, wo könnte die FIS denn dann einsetzen? Also geht es denn wirklich um Material oder geht es vielleicht auch um Bedingungen im Wettkampf selbst?
Nee, also zum einen natürlich Material ist, die FIS schreibt es vor in ihren Equipment-Katalog, was genau erlaubt ist. Und hier kann man sicherlich darüber diskutieren, Dicke der Keile etc. etc. Das wäre einmal ein Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre sicherlich auch, das ist der Wettkampfleiter, der wechselt ja auch ständig. Das war zum Beispiel letztes Jahr in Zakopane der Fall, wo ein Wettkampfleiter aus Norwegen, die einfach dann nur 1, 2 Mal im Jahr dabei sind, oft nicht unbedingt das Gefühl haben für den Wettkampf, für die aktuelle Situation, wie die Profis, wie die Coaches, die das ganze Jahr dabei sind. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo sicherlich die FIS sich darüber Gedanken machen kann, periodischer diese Wettkampfleiter einzusetzen. Nicht von Wettkampf zu Wettkampf wechseln, sondern dass ein Wettkampfleiter dann 6, 8 Wettkämpfe fährt und dann erst eine Übergabe erfolgt. Das sind so Gedanken, die im Moment so im Raum stehen.
Wie optimistisch sind Sie da, dass Sie bei der FIS und bei den anderen Nationen damit auf offene Ohren stoßen und dann vielleicht zur nächsten Saison schon die ersten Änderungen kommen?
Ja, da bin ich ziemlich zuversichtlich, weil im Skispringen einfach die Möglichkeit da ist, im Sommer über ziemlich viel zu testen. Man wird jetzt sehen, es gibt ja auch einen Wechsel beim Renndirektor, was ja bisher jetzt 25 Jahre Walter Hofer war, wird jetzt ein Italiener, Sandro Pertile, übernehmen. Und da haben wir immer schon den Sommer genutzt zum Testen. Und er hat da eigentlich schon auch in Aussicht gestellt, hier im Frühjahr, die Sitzung ist Mitte April, die FIS-Sitzung in Zürich, dort gewisse Veränderungen vorzunehmen. Er hat sich zwar noch nicht konkret geäußert, weil das jetzt auch in der Saison jetzt hier wenig Sinn macht, aber ich hoffe sehr und gehe auch davon aus, dass es dort zu wirklichen klaren Regelanpassungen kommen wird.
Sagt der sportliche Leiter für den Skisprung beim DSV, Horst Hüttl. Das entscheidende Springen der Vierschanzentournee beginnt dann morgen um 17.15 Uhr. Ein anderes Großereignis im Winter ist bereits heute zu Ende gegangen, die Tour de Ski. 7 Etappen innerhalb von 9 Tagen haben die besten Skilangläuferinnen und Langläufer absolviert. Und auf der letzten Etappe sichern sich eine Norwegerin und ein Russe den Sieg in den Gesamtwertungen. Matthias Merget.
Einen Top-10-Platz haben die deutschen Männer zum Abschluss der Tour in der 10-Kilometer-Verfolgung verpasst. Lukas Bögl wurde beim Sieg des Norwegers Hegstad Krüger 13. Den Gesamtsieg holte sich zum ersten Mal der Russe Alexander Bolschunow. Bei den Frauen zeigte die deutsche Katharina Hennig aus Oberwiesenthal zum Abschluss mit Rang 10 eine gute Leistung. Insgesamt wurde die erst 23-Jährige 8. Den Sieg heute und den Sieg bei der Tour de Ski holte sich die überragende Norwegerin Therese Johaug.
Matthias Merget über das Ende der 14. Tour de Ski in Val de Firme. Als die Tour de Ski gegründet wurde, da hatte der Weltverband FIS die Vorstellung, ein Skirennen wie die Tour de France für die Radprofis zu erstellen, sowohl vom Format mit mehreren Etappen als auch von der Bedeutung in der jeweiligen Sportart. Zumindest letzteres ist nicht voll aufgegangen. Die Saisonhöhepunkte für Skiläufer sind andere und in diesem Jahr hat es noch nicht mal ein Rennen in Deutschland gegeben. Oberstdorf will sich auf die Ski-Nordisch-WM 2021 vorbereiten. Ist damit das Konzept der Tour de Ski gescheitert? Das habe ich vor der Sendung den ARD-Experten für Ski-Nordisch, Thorsten vom Wege, gefragt.
Aus meiner Sicht ein ganz klares Nein, es ist nicht gescheitert. Wir haben nur eine andere Wahrnehmung inzwischen. Als das 2007 startete, das ganze Unterfangen, ja mal gegründet in der Sauna von dem damaligen FIS-Renndirektor und einem ehemaligen norwegischen Weltklassemann, da waren Deutsche vorn mit dabei. Tobias Angerer war der erste Sieger der Tour de Ski und die feierte auch in den deutschen Medien fröhliche Urstände. Da gab es Oberhof, da gab es Oberstdorf als Etappenorte. Da war das alles schick. Inzwischen laufen die Deutschen mehr oder weniger hinterher. Muss mich jetzt fast entschuldigen bei Katharina Hennig, die einen starken 8. Platz gemacht hat in der Gesamtwertung und die es ja nun nach Jahren auch mal geschafft hat, aufs Podest zu gehen in einem Einzelweltcup. Sie ist starke Dritte geworden vor ein paar Tagen und das ist natürlich sehr erfreulich, aber das ändert insgesamt nichts an der Tatsache, dass die Deutschen eben vom einstigen Niveau, das sie mal hatten, bei den Damen, aber insbesondere eben auch bei den Herren, weit entfernt sind. Und demzufolge ist es eben tatsächlich so, die Tour de Ski als Format scheint zu funktionieren. Das sieht man ja auch daran, dass das wie so ein Versuchsballon war für andere Wettbewerbe. Ich nehme jetzt bloß mal beim Skispringen beispielsweise. Da hat man seit Jahr und Tag die Vier-Schanzentournee, die in diesen Tagen auch gerade läuft und die übrigens abgestimmt ist mit der Tour de Ski durch den Weltverband FIS, also auch was die Startzeiten beispielsweise betrifft. Aber da gibt es auch andere Formate, zum Beispiel bei den skispringenden Frauen, so ein Weltcup im Weltcup in Russland dann zum Saisonende und auch bei den Männern ist man in Skandinavien doch nochmal in der Tour unterwegs. Also man versucht da vieles, um die Sportart insgesamt attraktiv zu gestalten. Die Tour de Ski gehört dazu. In Deutschland, das gebe ich gerne zu, wird die eben ob mangelnder nationaler Helden kaum zur Kenntnis genommen.
Aber trotzdem hat ja auch jetzt in diesem Jahr die Tour de Ski nur in 3 Ländern stattgefunden. Das war ja auch geplant, das auszuweiten. Mit welchen Schwierigkeiten kämpft denn die Tour de Ski und vielleicht auch dann die anderen Wettbewerbe, die Sie da gerade genannt haben, wenn es darum geht, so eine Serie dann auch zu etablieren und sie dann auch wirklich bedeutsam zu machen?
Also Schwierigkeiten gab es seit dem ersten Tag. Das Kind fiel ja fast in den Brunnen, denn ursprünglich sollte diese Tour de Ski starten in Nové Město in Tschechien. Die hatten gleich mal gar keinen Schnee und somit wurde der Start gleich mal verschoben damals. Ich weiß noch, im Münchner Olympiastadion am Silvestertag haben wir da gesessen. Wenn auf der Gegentribüne einer gehustet hat, haben wir es auf der anderen Seite gehört. So wenig Zuschauer waren da zur Qualifikation. Also das ist schon sicherlich in vielen Fällen auch ein Problem, was man damit sich rumträgt, dass erstens der Langlauf eben in Skandinavien ganz besonders stark ist und dann immer in den Ländern, in denen man gerade einen Star hat. In der Schweiz dank Kolonia, in Polen dank Kowalczyk. Und in Deutschland eben dank Angerer, Teichmann und wie sie hießen in dieser Zeit. Und das sind auf und ab und demzufolge ändern sich auch die Orte. Man hat dann immer versucht, die Tour de Ski auch zu nutzen, um ein bisschen PR zu machen für den eigenen Wintersportort. Und man ist an ein paar verrückte Orte gegangen, die mit Skilanglauf per se nichts zu tun haben. Also auf dem Radschien, auf der Prager Burg gab es mal einen Sprint. Das hat natürlich alles keine Konstanz. Und richtig ist auch, dass natürlich dieser Tross, der da hinten dran hängt an den Skilangläufern, die Wachser, die Trainer, die Betreuer, die Masseure und, dass der natürlich riesengroß ist. Und wenn Sie jetzt in ein Urlaubsgebiet gehen und sagen, Sie kommen mal zwischen den Feiertagen für 3 Tage mit 800 Leuten, gibt es natürlich viele Orte, die sagen, schönen Dank, aber schlafen könnt ihr nicht hier, weil wir sind eigentlich ausgebucht. Also das sind so alles Sachen, mit denen man da zu kämpfen hat und eins wollen wir ja auch nicht unterschlagen. Die Winter werden immer milder und demzufolge ist es immer schwieriger, im Mittelgebirge zu laufen, wenn man jetzt gerade sieht, was sich so in den Mittelgebirgen, nehmen wir nur die Deutschen, abspielt im Augenblick. Also da eine Garantie dafür abzugeben, dass man Skilanglaufwettbewerbe durchführen kann, ist doch relativ schwierig. Mit anderen Worten oder kurz und knapp, die Probleme werden in Zukunft sicher nicht geringer.
Wie will sich die Tour de Ski denn auf diese Probleme einstellen?
Naja, das ist relativ schwierig. Also selber Schnee schießen und mitbringen kannst du nicht. Demzufolge musst du eben gucken, weil die Firma, die Alpen, das sind natürlich ein paar Gebiete, die sind relativ schneesicher. Oberstdorf wird für meine Begriffe früher oder später zurückkehren in diesen Reigen, die Deutschen ja ohnehin. Und dann muss man eben gucken, dass man vielleicht dann eben wirklich vier feste Orte findet, die einigermaßen schneesicher sind, um das Ganze dann zu machen. Aber auf der anderen Seite, in Stein gemeißelt ist natürlich gar nichts. Und vielleicht wird es ja auch mal irgendwann wieder kälter im Winter. Die Hoffnung besteht ja zumindest bei Seiten des Weltskiverbandes, auch wenn man natürlich mit Blick aufs Klima schaut, da ja Zweifel haben könnte.
So die Einschätzung von der ARD-Reporter Thorsten vom Wege über die Aussichten für die Tour de Ski. Einen Eiskanal in einem Bob hinunterzufahren ist ja schon wild genug. Die Skeleton-Fahrerinnen und Fahrer gehen nochmal deutlich weiter und stürzen sich mit dem Kopf voran die Bahn hinunter. Bis zu 130 Stundenkilometer schnell wird der Schlitten auf der Bahn in Winterberg, wo heute der Weltcup zu Gast war und der besonders für eine Deutsche erfreulich gelaufen ist. Uli Schäfer berichtet.
Der Sieg von Tina Hermann im Skeleton der Frauen war der krönende Abschluss des Weltcups in Winterberg. Die Weltmeisterin vom WSV Königssee gewann das Rennen am Ende mit 0,03 Sekunden Vorsprung. Für Hermann war es der erste Weltcupsieg in dieser Saison. Knapp am Podest vorbei fuhr Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland. Sie lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 2 und wurde am Ende Vierte, verteidigte aber ihre Führung in der Gesamtwertung. Bei den Männern verpasste der Winterberger Alexander Gassner knapp seinen ersten Weltcupsieg. Er wurde Zweiter hinter Sungbin Yoon aus Südkorea. Der Sachse Axel Jung wurde Dritter und ist jetzt neuer Spitzenreiter im Gesamtweltcup. Sportlich war der Weltcup in Winterberg ein voller Erfolg. Die deutschen Bob- und Skeletonfahrer holten 11 von 15 möglichen Podestplätzen.
Aus Winterberg Uli Schäfer. Und den Slalom in Zagreb hat der Franzose Clément Noël gewonnen vor dem Schweizer Ramon Zennhäuser und Alex Wienerzer aus Italien. Bester Deutscher ist Linus Strasser geworden mit Platz 7 und das, obwohl er sich erst im Dezember das Kahnbein in der Hand gebrochen hatte. Mehr als 1000 tote Gastarbeiter im Jahr, eingeschränkte Menschenrechte, besonders für Frauen und seit der Tötung des iranischen Top-Generals Qasem Soleimani auch noch eine angespannte Sicherheitslage. Das alles wären Gründe für den FC Bayern, nicht ins Trainingslager nach Katar, in die dortige Aspire Academy zu fahren. Die Bayern sind trotzdem da, anders als die US-Nationalmannschaft, die ihr Trainingslager gestern abgesagt hat. Der Dialog zwischen den Bayern und der Kataris habe die Situation im Land verbessert, behauptet der Vorstandsvorsitzende der Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Und außerdem gäbe es in der Aspire Academy hervorragende Trainingsbedingungen. Über beides habe ich mit dem Journalisten Ronny Blaschke gesprochen. Er ist gerade erst in Katar gewesen und hat auch die Aspire Academy besucht. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob die Trainingsbedingungen dort wirklich so gut sind.
Ja, also die Aspire Academy ist, was den Standard technisch und infrastrukturell angeht, eine der modernsten und größten Indoor-Anlagen der Welt im Sport. Wurde eröffnet 2004 mit Blick auf die Asienspiele, die dann 2006 in Doha stattfanden. Und wenn man dort durchgeführt wird, so ging es zumindest mir, dann staunt man. Und Katar möchte seine Gäste ja eigentlich immer gern zum Staunen bringen. Aber wenn man mit Distanz das Ganze betrachtet, Katar hat nur 2,5 Millionen Einwohner. Und davon etwa 10%, also 250.000 Staatsbürger. Da ist die Zielgruppe für diese pompöse Sportakademie mit Wissenschaftlern, mit Sportplätzen, mit Physiotherapie, dann ist die Zielgruppe für diese Akademie relativ klein.
Wer trainiert denn dann dort?
Ja, die Aspire Academy, die konzentriert sich auf olympische Sportarten und auf eine Teamsportart, das ist der Fußball. Nach den eigenen Angaben von Aspire hat man die größte Talentsichtung der Fußballgeschichte durchgeführt. Hunderttausende Jugendliche auf drei Kontinenten wurden gesichtet. Es gibt natürlich auch Partnervereine. Der bekannteste ist der im belgischen Eupen. Und allein in Katar, so heißt es, werden pro Jahr 6000 Jugendliche beobachtet und dann nach ihren Talenten beurteilt. Man muss hinzufügen, dass sich dabei ausschließlich um Jungen handelt, also Frauen und Mädchen. Es gibt zwar ein Frauensportkomitee, das ist auch geografisch in der Nähe von Aspire, aber insgesamt stehen die Mädchen und die Frauen daher am Rand, im Sport zumindest. Das ist eigentlich ein Kontrast zur Kultur, zur Wirtschaft, zur Wissenschaft, wo Frauen schon auch in Spitzenpositionen sind in Katar, aber eben nicht im Sport.
Wie reagieren denn die Verantwortlichen darauf, wenn man sie darauf anspricht? Also mit welcher Begründung werden dort im Sport die Frauen ausgeschlossen?
Ja, die geben sich diplomatisch. Ich habe da auch nachgefragt mehrfach und das wird begründet mit der Kultur, mit der Tradition, mit der Geschichte auf der arabischen Halbinsel. Man muss nochmal in Erinnerung rufen, dass Katar ja erst 2012 überhaupt zum ersten Mal Sportlerinnen zu den Olympischen Spielen geschickt hat. Ein Nationalteam der Frauen im Fußball, das wurde eigentlich erst während der Bewerbung für die Männer-WM 2022 aufgebaut. Und jetzt hat vor kurzem die Spiegel-Kollegin Anne Armbrecht zu Recht darauf hingewiesen, dass dieses Frauennationalteam gar nicht in der FIFA-Weltrangliste aufgeführt sei, weil es eben seit langem gar keine offiziellen Spiele bestritten hat. Und ein anderer Punkt, den möchte ich auch noch machen. Es gibt zwar einen jährlichen nationalen Sporttag in Katar, gibt es nur in 5 Ländern übrigens, aber eine wichtige Freizeitsportkultur, die gibt es immer noch nicht. Nur 15% der katarischen Frauen sind überhaupt sportlich aktiv, so eine Studie des Nationalen Olympischen Komitees. Und die Übergewichtsrate, die ist zum Beispiel sehr, sehr hoch, ähnlich wie in anderen Golfstaaten. Also ob die Aspire Akademie zum Beispiel daran was ändern kann, sind ja auch enorme Kosten für Gesundheits- und Pflegesysteme, das würde ich mal bezweifeln.
War das denn das Ziel der Kataris, als sie diese Aspire Akademie gebaut haben, auch den Sport mehr in der Gesellschaft zu verankern, oder hatte das tatsächlich eher Gründe nach außen?
Ja, das ist beides. Man muss sich vor Augen führen, dass die Staatsbürger Katars, wie gesagt, 250.000, die genießen enorme Privilegien. Sie haben eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Also durch Sport reich und berühmt zu werden, diese Ambition ist jetzt nicht wirklich verbreitet. Also daher zwei andere Punkte, die ich gerne betonen möchte. Katar will sich langfristig, muss sich langfristig von Öl- und Gaseinnahmen unabhängig machen und konkurriert natürlich vor allem mit dem Nachbarn, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Dubai, mit Abu Dhabi. Und zweitens, Katar ist militärisch Saudi-Arabien und dem Iran ganz klar unterlegen. Also je mehr Beziehungen Katar zur westlichen Welt pflegt, zu Museen, zu Universitäten und eben auch zum Sport, desto unwahrscheinlicher wird zum Beispiel ein Einmarsch von Saudi-Arabien. Und die Aspire Academy, die ist, würde ich mal sagen, ein Puzzlestück von ganz, ganz vielen in dieser geopolitischen Strategie.
Und funktioniert dieses Puzzlestück?
Ja, sportlich würde ich sagen, durchaus. Katar ist 2019 Fußball-Asienmeister geworden mit sehr vielen Absolventen der Aspire Academy. Und politisch, ja, würde ich sagen auch. Katar wird seit 2017 von einer Allianz um Saudi-Arabien blockiert, musste sich völlig neu umstellen. Lebensmittelimporte, Reiserouten, ja, das Wirtschaftswachstum, das ist zurückgegangen. Aber Katar ist nach wie vor ein wichtiger Vermittler in der Region. Nicht nur im Libanon, sondern eben auch jetzt in dieser neuen Krisensituation. Katar hat eine der wichtigsten Militärbasen der USA. Katar muss sich gleichzeitig mit dem Iran vertragen, weil sie sich eines der größten Gasfelder der Welt teilen. Und es wird spannend nach dem Drohnentod von Soleimani, dem iranischen General. Das haben wir gehört, das US-Fußballnationalteam hat sein Trainingslager für Doha im kommenden Januar abgesagt. Also Katar wird sicherlich als strategischer Vermittler in der Golfregion im Nahen Osten wichtiger werden in den kommenden Monaten. Inwieweit der Fußball, die Sportbeziehungen das Ganze begleiten, das müssen wir abwarten.
Das ist ja aber auch immer ein Argument, was die Bayern vorbringen, wenn sie das Trainingslager rechtfertigen, dass durch die Präsenz von zum Beispiel auch dem Frauenteam, was jetzt nachreisen wird, auch ein bisschen später im Januar, dass dadurch die Lage vor Ort auch verändert wird. Stimmt das denn? Ist das tatsächlich ein guter Einfluss, den ein Fußballverein aus dem Westen haben kann?
Ja, mit dieser Fragestellung bin ich da auch durch Katar gereist und gerade in Deutschland ist ja das Thema Arbeitsrechte, Menschenrechte das zentrale Thema beim Blick auf Katar. Diese Wahrnehmung ist aber in der Golfregion eine ganz andere, weil die Spannungen zwischen den Nachbarn Saudi-Arabien, Katar, die Emirate alles überlagert. Und jetzt zum Beispiel Anfang 2020, da treten neue Gesetze in Kraft. Arbeitsmigranten sollen zum Beispiel keine Ausreisevisa mehr brauchen. Sie sollen auch die Verträge leichter ändern können. Ob es dafür jetzt ausreichend Kontrollen für die Umsetzung gibt, das müssen wir mal abwarten. Aber ich denke, dass diese Veränderungen, das wurde mir auch bestätigt, auch auf internationalen Druck entstanden sind. Und vielleicht sogar, weil die Beziehung zum FC Bayern, weil die Beziehung zu Paris Saint-Germain von Katar das Thema zumindest in den europäischen Medien länger aufrecht erhalten. Und das ist vielleicht ein Teil. Aber ich würde es gerne ein bisschen breiter ziehen. Die Aufmerksamkeit liegt auf den WM-Baustellen, das ist klar, auf den Stadien. Aber dort sind gerade mal 31.000 Arbeitsmigranten tätig, von landesweit 2,3 Millionen. Und ich würde den Bogen gerne noch weiterspannen. Es ist vor allem Saudi-Arabien, es sind die Emirate, die sich durch solche Reformen in Katar provoziert fühlen. Und Katar muss nicht nur nach Europa schauen, sie müssen vor allem auf die Nachbarn schauen und das austarieren. Also das wird weiter sicherlich spannend bleiben, aber ich würde die Rolle des FC Bayern da nicht überschätzen.
Meint Ronny Blaschke über die Bemühungen Katars, Politik durch Sport zu machen. Über Sport und Politik im Nahen Osten hat er auch ein Buch geschrieben. Es heißt Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution und erscheint Mitte März. Es ist eine Sportart mit langer olympischer Tradition. das Gewichtheben. Schon bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 haben Sportler Gewichte in die Luft gestemmt. Aber der Sport steht immer wieder vor dem Rauswurf von Olympia. Der Hauptgrund: ein massives Dopingproblem. Dazu kommen noch Vertuschungsverdacht und Korruptionsvorwürfe. Und Recherchen der ARD-Doping-Redaktion rücken jetzt den Präsidenten des Weltverbandes in den Fokus. Über die Einzelheiten der verdeckten Recherche berichtet Josef Offermann.
Gewichtheben, ein Sport, der für Kraft, Dynamik und Begeisterung stehen soll. Aber die Wahrheit ist auch, seit dem Jahr 2000, seit der Ungar Tamás Aján Präsident des Weltverbandes ist, gab es weltweit mehr als 700 aufgedeckte Dopingfälle. In keinem anderen Sport gibt es mehr Betrüger in den Medaillenrängen als im Gewichtheben. Und der ARD vorliegende Dokumente zeigen jetzt, unter Ayans Ägide gab es in etlichen Ländern wenige oder gar keine Dopingtests in der Trainingsphase, wo Doping besonders effektiv ist. Ayan selbst sieht sich als Erfolgsgarant für einen sauberen Sport. Ein Ausschnitt aus dem Jahr 2018, eines seiner seltenen Interviews.
Ich arbeite seit 1975 gegen das Dopingsystem. Ich versuche alles, um Gewichtheben zum sauberen Sport zu machen. Ich habe alles getan.
Ratikan Gulnoy aus Thailand ist eine der wenigen Gewichtheberinnen ihres Landes, die nie des Dopings überführt wurde. Bei Olympia in London 2012 gewann sie nachträglich Bronze. Beim Treffen mit Undercover-Reportern der ARD-Doping-Redaktion redet Gulnoy wie wohl keine olympische Medaillengewinnerin vor ihr. Den Dialog haben wir nachgesprochen.
Wir nehmen Zeug, das innerhalb von 24 Stunden nicht mehr nachweisbar ist. Ein anderes Mittel ist effektiver, aber leider 3 Tage lang bei Tests nachweisbar.
Und was haben Sie 2012 benutzt?
Anabolika.
Und haben Sie im Jahr 2012 die Tests problemlos überstanden?
Ja, 2-mal. Ich glaube, ich bin fast die Einzige in Thailand, die bis jetzt nicht geschnappt worden ist. Frage mich selbst, wie ich das geschafft habe.
Wie konnte man so sicher sein, dass Sie nicht erwischt werden?
Wir haben die Mittel früh genug vor dem Wettkampf abgesetzt. Der Boss und der Trainer haben alles genau geplant. Spritzen, pausieren. Spritzen, pausieren. So läuft das.
Ratikan Gulnoy hat bei Olympia in London verspätet Bronze gewonnen. Jetzt wissen wir, sie war eine Betrügerin. Doch es geht noch weiter.
Wann haben die Jüngsten angefangen zu dopen?
Mit 13 in nationalen Wettbewerben.
Mit 13. Gulnoy sagt damit, in Thailand wurde Kinderdoping betrieben. Gulnoy reagierte zwar auf eine E-Mail-Anfrage der ARD vor wenigen Tagen, äußerte sich aber zum Inhalt ihrer prekären Aussagen nicht mehr. Auffällig ist noch, während des olympischen Wettkampfes in London 2012 wurde Gulnoy von Intarat Jokbantoy betreut. Er ist heute Vizepräsident des Weltverbandes IWF und Stellvertreter von Tamás Aján. Auf ARD-Anfrage zum Fall Gulnoy antwortete Jokbantoy nicht. Darüber hinaus zeigen die ARD-Recherchen einen brisanten Vorgang mit Aján im Zentrum. Konkret geht es um Vermarktungsgewinne des Internationalen Olympischen Komitees IOC, an denen auch der Gewichtheberweltverband IWF beteiligt wird. Von 1992 bis 2009 flossen mehr als 23 Millionen Dollar auf 2 Schweizer Bankkonten der IWF. Die waren allerdings in den Verbandsbilanzen nicht aufgeführt. Für diese Konten war allein Aján zeichnungsberechtigt, als sie im Jahr 2009 entdeckt wurden. Nach ARD-Recherchen ist der Verbleib von mindestens 5,5 Millionen Dollar ungeklärt. Die ARD-Doping-Redaktion ließ alle Dokumente zu diesem Fall von Marc Piet überprüfen. Er war Chef der Reformkommission des Fußballweltverbandes FIFA, ist Antikorruptionsexperte und Professor für Strafrecht in der Schweiz, dem juristischen Sitz des Gewichtheberweltverbandes. Bei Aján und der IWF sieht Piet in seinem Kurzgutachten den Anfangsverdacht für 3 Straftaten als gegeben an: Falschbeurkundung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Veruntreuung. Delikte, die noch nicht verjährt seien, so Marc Piet.
Also ich gehe davon aus, aufgrund dieser Dokumente, dass gegen Tamás Aján ein ernsthafter Verdacht besteht, sogenannter Anfangsverdacht, und dass sich um Offizialdelikte handelt, müssten die Schweizer Behörden tätig werden.
Aján ließ ARD-Fragen zu den fehlenden Geldern unbeantwortet. Ein Sprecher des IOC gab an, dass man nach den damaligen Regeln nicht befugt war, in interne Angelegenheiten einzugreifen. Kritikern aus Deutschland ist Tamás Aján schon lange ein Dorn im Auge. Präsident des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber Christian Baumgartner.
Aján steht für ein System, das über Jahrzehnte Doping im Gewichtheben etabliert hat und das über Jahrzehnte schiefgelaufen ist. Es hat sich eine Kultur der Korruption breit gemacht.
Tamás Aján lehnte Interviewanfragen der ARD-Dopingredaktion mehrfach ab. die traditionsreiche olympische Sportart Gewichtheben. Sie ist massiv angeschlagen. Offenkundig auch dank ihres Präsidenten.
Josef Opfermann über das Dopingsystem im Gewichtheben. Eine ausführliche Fernsehdokumentation zu diesem Thema finden Sie in der ARD-Mediathek unter dem Titel Geheimsache Doping, der Herr der Heber. Mike Babcock und Bill Peters. Uns Deutschen sagen diese Namen wahrscheinlich wenig. In Amerika sind die beiden sehr bekannt, denn sie sind zwei der erfolgreichsten Eishockeytrainer in der Profiliga NHL. Gewesen, muss man sagen, denn seit Ende des vergangenen Jahres haben beide keinen Job mehr, weil sie ihre Spieler beleidigt haben sollen, sie körperlich angegriffen haben sollen, weil sie ganz allgemein gesprochen ihre Macht missbraucht haben sollen. Beide sind im Eishockey groß geworden in den 70er und vor allem 80er Jahren. Eine Ära, in der Gewalt nicht nur normal war, sondern Taktik, sagt Kent Ruhmke. Er hat damals in Amerika und Europa gespielt und hat danach Anfang der Nullerjahre zweimal als Trainer in der Schweiz die Meisterschaft geholt. Und angesichts der Enthüllungen in der NHL, die schon als MeToo-Moment beschrieben werden, hat Ruhmke in einer Kolumne für den Tagesanzeiger die Kultur der Gewalt beschrieben, in der er sozialisiert wurde. Aus diesem Grund habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er als Spieler mit Gewalt in Kontakt gekommen ist.
Ja, ich weiß, ich bin aufgewachsen in die 70er Jahre, oder, wo man wirklich mehr gekämpft hat als gespielt, oder? Und ich habe viele Schlägereien erlebt und mitgemacht und ich habe auch einmal ein Spiel gespielt, das niemals geändert hat und mit Polizei in die Hotel und dann Fans in Hotel, eine riesen Randalierung und ich habe alles erlebt. So für mich ist ja das neue Kultur, Entschuldigungskultur könnte man sagen, ist ein bisschen neu, aber alles kommt von dieser Zeit, 70er, 80er Jahren, oder wo man wirklich viel gekämpft hat.
Das, was Sie da gerade beschrieben haben, diese Schlägereien zum Beispiel ja auch auf dem Eis, aber auch außerhalb, das ist ja sozusagen noch irgendetwas, was vielleicht im Spiel selbst gelegen hat oder auch immer noch liegt, weil Eishockey ja durchaus ein harter Sport ist. In der NHL ging es ja aber auch darum, dass Trainer ihre Macht missbraucht haben und ihre Spieler entweder beschimpft haben oder sogar auch körperlich angegriffen haben. Haben Sie sowas als Spieler damals auch schon erlebt?
Ja, das war unglaublich hart, oder? Und Trainers, Coaches haben Leute aus Eisgeschichte, die Star-Players zu verletzen mit Absicht und Schlägereien, Einschüchterung, Massenschlägereien. Ich habe einmal in einem Jahr in Winnipeg bei den Winnipeg Jets hatte ich 13 Massenschlägereien erlebt, oder? In einem Jahr. Das ist unglaublich. Und Leute sind neben mich auf dem Eis K.O. gewesen und man musste kämpfen und sich schützen. Und aber vieles kam von der Bank, oder? Die Trainers haben das als Taktik ausgenutzt, oder? Und also jeder versucht, einen kleinen Vorteil zu schaffen. Und in meiner Zeit war Gewalt oft dieser Vorteil.
Dann sind Sie selber Trainer geworden nach Ihrer Spielerkarriere. Haben Sie die Dinge, die Sie damals als Spieler erlebt haben und von Trainern ja auch vorgelegt bekommen haben, haben Sie dann diese Dinge auch als Trainer selber angewandt?
Nein. Wenn ein Coach eine schwächere Mannschaft hat in Eishockey, kann man diese kleine Vorteil schaffen mit Einschüchterung, oder? Und ich habe oft niemand aufs Eis geschickt, spezifisch eine Spieler zu verletzen, aber ich habe die Spieler angeheizt und einmal in einem Warm-up zum Beispiel in Biel, war ich in Biel gegen Zürich, habe ich in die Warm-up gesagt, okay, Boys, geh aufs Eis und statt rechts fahren, wir fahren links entgegen, oder? Und wir haben eine Schlägerei gehabt in die Warm-up, oder? Ich meine, als Einschüchterung. Und ich meine, das, wenn man zurückschaut, das ist ein bisschen doof, aber das ist, wie es war und wir sind Meister geworden. So für mich ist alles gut gegangen.
In Ihrer Kolumne beschreiben Sie auch psychologische Tricks oder psychologische Methoden, die Sie angewandt haben, auch bei eigenen Spielern, wo ich so zumindest durchgehört habe, dass Sie jetzt ein paar Jahre später darüber nachdenken, ob das angebracht war. Was genau waren das für Kopfspiele, die Sie angewandt haben?
Ja, das, wie ich gesagt habe, das Eishockey ist so ein harter Sport, oder? Vor allem, das ist ein Kampf um jeden Zentimeter Eis, oft, oder? Und vor allem im Playoff, und das geht um alles, und alles ist erlaubt, und so für mich einmal in Basel, wir waren in Nationalliga B, wir wollten aufsteigen und wir waren zu gut für B. Ich hatte eine super Mannschaft. Ab Weihnachten habe ich entschieden, jetzt müssen sie mit mir umgehen, weil es ist nicht hart genug in der Liga selbst, oder? Und ich war schlimm, das war schlimm. Die Spieler haben mich gehasst, oder? Und ich habe die gepusht und gepusht und gepusht. Und schlussendlich sind wir aufgestiegen und alles ist aufgegangen. Aber war es zu viel? 100%. Aber das ist mit Absicht gemacht, ein Kopfspiel, jeden Tag gegen mich. Und so ist das. Ich habe es entschieden, habe es das geschafft.
Würden Sie rückblickend sagen, dass Sie da zu weit gegangen sind? Oder würden Sie sagen, alles richtig gemacht, weil wir sind aufgestiegen?
Es hat zu dieser Zeit gehört, oder? Ein bisschen. Ich meine, die Spieler in meiner Zeit, das war in die frühe 2000, jeder Spieler ist ruhig geblieben und hat einfach harder gekämpft oder mehr gekämpft oder mehr geschafft, oder? Und die waren so ein Team-Game und wir haben alles Mögliches gemacht, um zu gewinnen. Und wir können nicht eine Entschuldigung geben. Jetzt ist es ein bisschen anders. Nicht unbedingt in NHL, aber das ist jetzt anders.
Hat es Sie überrascht, dass jetzt, Ende des letzten Jahres, diese Diskussion in der NHL hochgekocht ist, beziehungsweise dass da dann tatsächlich auch Star-Trainer gefeuert wurden wegen ihres Verhaltens gegenüber den eigenen Spielern?
Ja, das gehört zu einer Kultur, oder? Diese kulturelle Atmosphäre jetzt, oder? Wenn man entschuldigt sich für alles und ein bisschen Snowflake, sagen wir auf Englisch. Die jungen Spieler sind nicht erzogen, wie wir waren, oder? Wenn man einfach bleibt ruhig und macht weiter. Die wollen keine harten Coaches haben und vor allem die kommerziellen Aspekte, oder? Die Liga und die Mannschaften, die wollen diese Public Relations Outround nicht haben. So, die reagieren sofort. Wenn die hören etwas, ist der Trainer sofort entlassen. Die sogenannte Me Too Movement. Und ich meine, so ist es ganz anders jetzt mit dem Facebook und mit dem Social Media. Man darf das nicht mehr haben und kann man das nicht mehr leisten.
Finden Sie das denn gut, dass die Spieler jetzt da mündiger geworden sind oder, wie Sie gesagt haben, auch sozusagen nicht mehr diese harten Coaches wollen und da ihre Meinungen offener sagen, als Sie das vielleicht als Spieler machen konnten?
Im Grunde genommen ist das gut, aber ich habe es nicht so gern, wenn eine ehemalige Spieler kommt mit seiner schmutzigen Wasche und sagt alle, you know, was passiert ist und you know, wir müssen lernen, wir Trainers, wir müssen lernen, dass vor allem mit Gewalt und Rassismus, das ist einfach jetzt verboten, 100%. Und, aber man soll auch die Möglichkeit haben, Kopfspiele zu probieren, zu machen und auch manchmal über diese Linie zu gehen. Weil das ist für mich, für meine Mannschaften, die Linie zwischen Aggression und Gewalt. Ich wollte meine Spieler genau auf diese Linie, wo meine Faust hört auf, wo deine Nase anfängt. Und ich meine, wenn man dort spielen kann, hat man eine Chance, Stanley Cup zu gewinnen. Und wenn man nicht ganz nah dieser Linie spielt, ist man schnell raus.
Wie vermitteln Sie das dann den Spielern, dass sie härter spielen sollen? Also ist das dann einfach die Ansprache, die Sie als Trainer treffen? Oder sind das Trainingsformen, wo es sozusagen darum geht, die Grenzen auszutesten? Wie genau passiert das im Training, in der Vorbereitung?
Okay, man muss zurückschauen an seine persönliche Leben, oder? Und ich hätte auch ein bisschen Problem mit den Aggressionen in Eishockey. Ich war ein Skillplayer, ein Goalgetter und ich musste immer kämpfen, dass ich könnte härter spielen und mitmachen und, you know, Schlägereien mitmachen. Und zum Beispiel, ich hatte einen Spieler in Zürich, ich sage den Namen nicht, ich habe immer gesagt, hey, geh aufs Eis. Und wenn du auf den Eis kommst, dann musst du wirklich das Gefühl haben, du bist der Stärkste, der Größte. Niemand kann dir schlagen. Du bist einfach. Und so arbeitet man mit dem Mentalspiel. Ein bisschen im Voraus visualisieren, oder? Was, du bist der Größte, du bist der Stärkste, der Schnellste, der härteste Spieler auf dem Eis. Und wenn du so denkst, kannst du mit alles umgehen. Und das hat gewirkt, oder? Das ist ins Leben auch so, oder? Manchmal muss man so denken, erfolgreich zu sein.
Sagt der ehemalige Eishockeyspieler und Trainer Kent Runke über die Gewalt im Eishockey. Die schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Es kann nur einen geben. Das ist das Motto von 8 europäischen Volleyballnationen, denn diese 8 Teams kämpfen in dieser Woche um den letzten Startplatz für ein europäisches Team bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das deutsche Team hat einen kleinen Vorteil. Die Spiele finden in Berlin vor heimischem Publikum statt. Heute geht es zum Auftakt der Gruppenphase gegen Tschechien. Seit gut 20 Minuten wird gespielt. Lars Becker live in Berlin. Haben die Deutschen den Heimvorteil bis hierhin nutzen können?
Sie führen im ersten Satz mit 16-14, aber es ist ein Auf und Ab in diesem ersten Durchgang gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner, den Auftaktgegner Tschechien. Verteiltes Spiel zu Beginn, dann ist die deutsche Mannschaft mit 4 Punkten in Führung gegangen, hat sich diese Führung aber wieder klauen lassen. Andrea Gianni, der Italiener, der Bundestrainer, sowas wie eine Volleyball-Legende, hat die erste Auszeit genommen. Die Mannschaft hat reagiert, hat diverse Punkte in Folge gemacht und liegt jetzt 17-14, also 3 Punkte vorne. Insofern ist der Auftakt geglückt. 5.000 sind hier, unterstützen die Mannschaft wirklich lautstark. Tolle Atmosphäre in der Schmelinghalle.
Wie schwer ist denn insgesamt der Weg der Deutschen in diesem Turnier, um dann tatsächlich bei Olympia mitspielen zu dürfen?
Der Weg ist brutal schwer. 8 Teams, 1 Ticket. Sie haben selber das Motto kreiert, Hero or Zero. Das ist eine Art Mini-Europameisterschaft. Weltklasse-Teams dabei, wie der Europameister Serbien, wie Frankreich. Gegen diese beiden kann die deutsche Mannschaft aber erst im Halbfinale treffen. Die Gegner in der Gruppenphase neben Tschechien lauten und die deutsche Mannschaft hat eine dankbare Gruppe erwischt. Außerdem Belgien morgen und der EM-Zweite Slowenien. Und dann wird es vermutlich im Halbfinale und Finale, wenn sie soweit kommen, Serbien und Frankreich sein. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Gang, aber die Chance ist da.
Sagt Lars Becker live zugeschaltet aus Berlin, aus der Max-Schmeling-Halle, wo die deutschen Volleyballherren um das Ticket spielen für die Olympischen Spiele in Tokio. Für eine andere deutsche Mannschaft geht es in dieser Woche auch los mit einem großen Turnier mit der Europameisterschaft im Handball. Und da hat es gestern für die deutsche Auswahl schon relativ gut ausgesehen. 33-25 Sieg gegen Israel, obwohl die deutsche Mannschaft mit so vielen Verletzungen kämpft wie selten. Besonders der Rückraum ist betroffen. Fabian Wiede operiert an der Schulter, raus. Steffen Weinhold verletzt sich an der Ferse, auch raus. Und gleich 3 potenzielle Spielmacher reißen sich das Kreuzband. Einer von ihnen, Martin Strobel, Europameister 2016. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie die Mannschaft denn so einen Verlust kompensieren kann. Zunächst habe ich ihn aber gefragt, warum Strobel auf die EM verzichtet hat, obwohl er bereits ein paar Spiele für den Bundesligisten Balingen-Wallstätten wieder absolviert hat.
Ja, die Beweggründe sind die, dass ich einfach jetzt fast 10 Monate ausgefallen bin aufgrund meiner Verletzung im Januar 2019 und so, dass ich natürlich jetzt froh bin, wieder spielen zu können. Allerdings ich zu dem Zeitpunkt nie abschätzen konnte, wie stark sich die Belastung auf mein Knie auswirkt oder auf meinen Körper auswirkt. Und ich dann die Zeit einfach sehr kurz war Richtung Europameisterschaft mit knapp 4-6 Wochen noch. Deswegen hatte ich da auch noch nicht so viele Spielanteile im Verein gehabt und hatte auch ein Gefühl, dass es das Ganze einfach noch zu früh kommt und dann muss man eben so eine Entscheidung auch ein bisschen rationaler fällen und in dem Fall habe ich mich dann einfach für die Genesung und für meinen Körper oder den Gesundheitszustand einfach entschieden.
Wie erklären Sie sich die vielen Verletzungen, die das deutsche Team gebeutelt haben?
Ja, also im letzten Jahr war es schon extrem, muss man sagen. Also ich kann mich an fast kein Jahr erinnern, wo es so viele, aber vor allem auch schwerwiegende Verletzungen dabei waren und das Erklären ist schwierig. Natürlich kommt dann gleich der Begriff der Überbelastung zustande. Es ist mit Sicherheit so, dass eine gewisse Regenerationsphase bestimmte ein oder andere Verletzung hätte verhindern können. Aber manchmal hat man auch einfach nur Pech und dann ist es einfach ein Schicksal auch.
Eine Position, die ja besonders von den Verletzungen geplagt ist, ist Ihre Position, also Rückraum Mitte, Spielmacher. Nicht nur Sie hatten Kreuzbandriss, sondern auch Simon Ernst und Tim Sutton. Wie schwerwiegend ist das jetzt, dass man dort improvisieren muss?
Ja, das ist schon zunächst einmal schwer natürlich erstens für den Trainer, der sich natürlich schon längere Zeit Gedanken um seine Aufstellung oder sein Team macht oder um den gesamten Kader, der da in Frage kommt. Und wenn dann ja Woche für Woche oder alle 2 Monate mal wieder jemand wegbricht, ist es natürlich schon extrem und vor allem jetzt alles auf einer Position. Und vor allem sind es jetzt auch mit Simon Ernst und Tim Sauton Spieler, die ja noch jung sind und so dass die nächste Generation anschieben können und sollten. Und das ist natürlich dann doppelt bitter, weil ja solche Erfahrungen, so Turniere zu spielen, ist natürlich extrem wichtig. und da kann man extrem viel lernen, aber es ist ja für die Planer natürlich nicht optimal.
Wie wichtig ist denn die Rolle des Spielmachers im System von Christian Prokop, dem Trainer?
Ja, ich denke, zunächst einmal ist das schon allgemeine wichtige Position, was die Angriffstaktik angeht. Das ist die Position, die die Angriffe oder die Spielsteuerung einleitet, in Verbindung natürlich mit dem System des Trainers oder der Ausrichtung der Mannschaft. Man ist sozusagen der verlängerte Arm des Trainers. Seine Ideen sollten ja letzten Endes umgesetzt werden auf dem Spielfeld, im Angriffsspiel. Und da ist viel Kommunikation gefragt, Abstimmung mit den Nebenleuten gefragt. Man muss seine Leute gut kennen, wenn sie wo ihre Stärken einsetzen. Von dem her so eine Position einfach, von der viel ausgeht im Angriff. Ja.
Gerade wenn Sie über Abläufe sprechen, dann ist es ja auch wichtig, dass man eingespielt ist. Das ist jetzt gerade eben nicht der Fall. Wie gut kann man dann jetzt in der kurzen Vorbereitungszeit das noch trainieren, diese Abläufe? Oder wird sich das tatsächlich erst im Laufe eines dann ja vielleicht langen Turniers entwickeln können?
Ja, also man kann schon einige Sachen trainieren und einstudieren. Das Gute ist, dass man normalerweise aus dem Bundesliga-Alltag oder aus den Mannschaften raus so ein gewisses Grundrepertoire ja hat, wo auch viele Mannschaften ähnlich spielen. Und trotzdem ist es dann halt nachher jeder individuell, also die Abstimmung, kommt ja von der linken Seite einfach einen Schritt schneller oder braucht er den Pass ein bisschen später, und das sind eigentlich die Feinheiten, wo es nachher darum geht, in so Trainingseinheiten oder dann auch in Testspielen nochmal rauszufinden, weil so unter Wettkampfbedingungen das Ganze natürlich nochmal mit einer anderen Geschwindigkeit passieren kann. Und da ja, es ist wichtig, eigentlich jede Einheit und jedes Spiel, das man noch hat, vor dem Turnier, aber dann auch während des Turniers zu nutzen. Ja.
Wie schätzen Sie denn die Chancen vom deutschen Team ein, jetzt unter diesen Voraussetzungen?
Ja, ich schätze sie trotzdem immer noch gut ein. Wir hatten mal vor 2016 eine ähnliche Situation, wo viele Stammspieler verletzungsbedingt absagen mussten. Und solche Situationen können auch ein Team noch enger zusammenrücken und dann beflügeln, eine gesamtheitliche Leistung einfach nochmal abzurufen. Und die wird auch nötig sein, um erfolgreich zu sein. Mit Sicherheit sind bestimmte eingespielte Angriffe oder auch Taktiken vielleicht jetzt nicht so im Standard, wie sie vielleicht so wären, wie wenn man eine Stammmannschaft zusammen hat. Aber trotzdem glaube ich, dass da auch die Leute, die jetzt dann nachrücken oder dabei sind, ihren Teil dazu beitragen und auch Verantwortung in vielen Phasen übernehmen. Und das ist auch gut so.
Sie waren ja 2016 dann ein wichtiger Teil von dieser Mannschaft, die da den Titel gewonnen hat. Wie ist denn das damals entstanden, diese Teamdynamik? Also wie kann man, so wie Sie beschrieben haben, aus diesen Verletzungen dann so einen Teamspirit entwickeln?
Ja, zunächst mal geht man natürlich für andere Mannschaften vielleicht mehr in eine Underdog-Rolle in so ein Turnier. Ja, viele sehen, dass jetzt viele Stammkräfte, auch viele gute Spieler einfach nicht dabei sind und somit, wenn es auch unterbewusst passiert, vielleicht in den Köpfen anderer, einfach schon mal ein bisschen runtergestuft wird. Das kann schon von vornherein einfach eine gute Voraussetzung sein, dass man noch mehr Selbstvertrauen tankt und sagt, ja, wir zeigen es trotzdem, und dann auch schon sich von Spiel zu Spiel kämpft. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man da sich von Spiel zu Spiel vorarbeitet, um dann die Erfolge, die man auch während des Spiels, also kleine Erfolge letzten Endes, gemeinsam feiert und sich an denen hochzieht.
Sagt Nationalspieler Martin Strobel über die Chancen der Deutschen bei der anstehenden EM. Morgen steht der letzte Test an gegen Co-Gastgeber Österreich. Die EM geht dann am Donnerstag gegen die Niederlande los. Das war Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Heute Abend um 23.30 Uhr folgt dann noch das Sportgespräch. Diesmal mit dem Sportphilosophen Günther Gebauer. Da geht es um das ja sehr sportreiche Jahr 2022 und wie der Fußball gegen andere Sportarten dominiert. Dieses Gespräch und alle Beiträge und Interviews können Sie auch nochmal online nachhören auf deutschlandfunk.de/sport oder in der DLF Audiothek. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.